Herzlich willkommen bei der zweiten Folge unseres neuen Podcasts über Modeling und NLP. Von diesem Podcast erscheint jede Woche eine neue Folge auf ralfstumpf.de und monatlich eine neue Folge auf der Seite von Landsiedel NLP Training. Zum Anfang veröffentlichen wir als Nummer 1 auf der Landsiedel-Seite ein Gespräch mit Johannes über die logischen Ebenen und gleichzeitig hier auf der Ralf-Stumpf-Seite ein Gespräch mit Janina, ebenfalls über die Ebene des NLP. Informationen dazu findest du unten im Text. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören über die Ebenen des NLP. Janina, du hast den Podcast gehört, den Johannes und ich aufgenommen haben über die logischen Ebenen. Und der hat dir, wie du gerade gesagt hast, einige Fragen beantwortet und noch mehr Fragen eröffnet. Dann hast du mir eine lange Liste geschickt mit noch viel großartigeren Fragen zu den logischen Ebenen, sehr raffinierte Fragen. Und daraus hat sich die Idee ergeben, dass wir diesen zweiten Podcast jetzt machen. Du hast bei mir die Coach-Ausbildung gemacht. Du bist gerade bei Stefan Landsiedel in der Trainerausbildung. Das heißt, es ist zu vermuten, dass wir das Gespräch auf durchaus ansehnlichem Niveau führen und an einigen Stellen dann langsam reden, dass sozusagen das Publikum mitkommt auf gute Art. Ich glaube, das wird uns gut gelingen. Wobei natürlich wir uns schon auf das Modell der logischen Ebenen beziehen werden, wie ich es vorstelle. Also dieser Kreis mit der Trennlinie dazwischen, den Überlappungen oben und unten. Ich glaube, ich werde das einfach zu dem Podcast nochmal irgendwo verlinken, dass man sich das angucken kann, wenn man es nicht kennt. Okay, dann freue ich mich auf deine Fragen zu den logischen Ebenen.
Ja, vielen Dank, dass du mir sozusagen die Zeit schenkst und die Fragen jetzt beantwortest. Ich bin schon ganz gespannt. Und ich würde mich jetzt einfach mal die Ebenen hochangeln. Und zwar fange ich ganz einfach mit der Ebene 1 an. Und da sagst du so gerne, wenn ich verschwinde, was bleibt übrig? Sind da meine Klamotten noch da oder sind die weg? Und da würde mich mal interessieren, was ist eigentlich deine Antwort darauf?
Die Antwort kommt aus der Kategorie, es wäre schön, das zu wissen, aber es ist eigentlich unwichtig, weil ich glaube nicht, dass die Frage, was auf irgendeiner bestimmten Ebene ist, wirklich hundertprozentig sicher quasi akademisch korrekt zu klären ist. Damit habe ich mich am Anfang meiner NLP-Zeit lange beschäftigt. Ich hatte die Hoffnung, es gibt irgendeine schicke Formel, wo ich ganz sicher sagen kann, das ist diese Ebene, das ist diese Ebene. Ich habe die Formel bis heute nicht gefunden. Und ich glaube auch, die ist auch gar nicht nötig und würde nicht viel bringen, weil ich brauche ja die Festlegung für eine bestimmte Ebene, um damit was zu machen, zum Beispiel eine Intervention. Und deswegen sehe ich den Nutzen nicht, das ganz klar festzulegen. Das Zweite ist, dass ich glaube, es ist unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Menschen, für die ist Kleidung Kontext. Das heißt, die schlupfen halt einfach in ein anderes Kleidungsstück rein, so wie sie sich auf einen anderen Stuhl setzen. Dann gibt es Leute, für die ist Kleidung Verhalten. Also, dass die da schon wirklich was mit zeigen. Und was du bestimmt auch kennst, es gibt Leute, für die ist Kleidung Ausdruck von Werten und es gibt Leute, für die ist Kleidung Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Das gibt's auch. Und diese Idee mit was ist Kleidung, die kam ja von meiner Seite aus daher, dass ich mal irgendwann gemerkt habe, im Rahmen irgendeiner Karriereberatung, von der ich gehört habe, da hat die Beraterin irgendeinem Kunden gesagt, also wenn sie Karriere machen wollen, müssen sie einen Anzug tragen. Und der meinte dann als Antwort, so bin ich nicht. Und ich habe das Gespräch mitgehört und dachte mir, es ist ja komisch. Niemand vermutet ja, dass der ein Anzug ist. Aber da wurde mir klar, für den ist der Anzug auf Ebene 5. Und wenn die Beraterin dem gesagt hätte, mit dem Anzug können Sie zeigen, wie Sie sind zum Beispiel oder wie Sie wirken möchten, dann hätte sie es auf Ebene 2 verortet. Und vermutlich hätte sie auch sagen können, mir ist doch egal, in welchen Anzug Sie schlüpfen. Sie sind doch quasi der gleiche Mensch. Soweit in der Richtung. Ganz konkret glaube ich, für die meisten Leute ist Kleidung eher Kontext, Brille allerdings definitiv Verhalten bis Persönlichkeit. Also das ist ganz eigenartig. Die Brille ist bei vielen Leuten oder auch manchmal Schmuck, Ehering oder sowas, das ist wirklich verwachsen mit denen.
Ja, witzig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter, weil die spannenderen Fragen kommen auch erst noch.
Ich fand die schon spannend. Und zwar
habe ich gerade die war auch schon spannend. Vor allem bei mir hat sich das tatsächlich geändert. Am Anfang waren die Klamotten mit weg und seitdem du mich mal angeregt hast, also diese Frage zu stellen, sind die Klamotten plötzlich noch da.
Ja, es gibt einen Zeitreisefilm. Ich glaube, das ist Die Frau des Zeitreisenden. Das ist der einzige Zeitreisefilm, den ich kenne, wo, wenn der Held einen Zeitsprung macht, er immer nackt in der anderen Zeit ankommt. Also die Kleidung bleibt zurück in der Zeit. Jeder andere Zeitreisefilm macht das anders und kommt damit eigentlich in Schwierigkeiten, weil die halt immer mit der falschen Kleidung in der falschen Zeit ankommen. Also da hat einer halt mal ein kleines bisschen nachgedacht. Okay.
Sehr gut. Dann gehen wir mal gleich zur Ebene 2, zum Verhalten. Und da würde mich interessieren, ich habe mal gehört von dir, dass das Verhalten der Organe, also so ein EKG zum Beispiel, auch auf die Ebene gehört. Und da frage ich mich, sind die Organe immer verhalten oder nur das, was ich nach außen hin messen kann, sehen kann, mit Warkorb wahrnehmen kann?
Dahinter steckt eine Idee von Diels, die ich vor vielen, vielen Jahren bei immer gelesen habe. Ich glaube, in dem Buch Identität, Glaubenssystem und Gesundheit. Da hatte er wohl definiert, dass Verhalten halt das ist, was ich mit meinen Sinnen bei jemand anderem wahrnehmen kann. Und da hat er auch darauf hingewiesen, dass es natürlich auch mit meinen erweiterten Sinnen durch Instrumente so ist. Also wenn ich quasi durch ein Mikroskop gucke oder sowas in der Richtung. Und wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, ist halt ein EKG auch das dann mit drin. Das heißt, alles das, was ich sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken kann, und sei es mit Instrumenten bei einer anderen Person, ist per Definition deren Verhalten. Das heißt, ein Organ selber, würde ich sagen, ist kein Verhalten, aber die Wahrnehmung eines Organes wäre eine Wahrnehmung auf der Verhaltensebene. Und die Grenze ist fließend. Ich habe einen Vortrag gehört von Manfred Spitzer, wo der gesagt hat, dass wir inzwischen mit hochauflösenden Kameras, wenn man Leuten ins Auge guckt, dass man auf der Netzhaut sehen kann, was die visualisieren. Dass ich zum Beispiel, wenn jemand sehr intensiv innerlich ein Dreieck visualisiert, sich auf der Netzhaut ein Dreieck abbildet, weil das Bild wiederum auf die Sehzellen wirkt. Also der Spitzer meinte, wir können noch nicht unterscheiden, ob der an eine Kuh oder an ein Pferd denkt. Aber einfache geometrische Figuren gehen schon. Und wenn man das weiterdenkt, 100 Jahre, dann kannst du vielleicht jemand ins Auge gucken und siehst, was der denkt. Und dann wäre quasi das nächste Stück Ebene 3 auf Ebene 2 angekommen. Ich finde das ein ziemlich aufregender
Ja, wollte ich
Gedanke.
gerade sagen, es verbindet dann letztendlich die beiden
Ja.
Ebenen.
Ja. Ich
Das
glaube
verbindet.
sowieso, alle Ebenenübergänge sind fließend. Das ist keine klare Linie, das ist ein Graubereich immer dazwischen.
Selbst zwischen den unteren und oberen logischen Ebenen
Ja,
kann ich das
zwischen
erkennen.
allen. Es ist ein Modell und es ist ja eine der ganz starken NLP-Grundannahmen. Wir arbeiten mit Modellen, nicht mit der Wirklichkeit. Das heißt, ein Modell ist ein Abbild der Wirklichkeit und es wird nie hundertprozentig korrektes Abbild sein. Es wird immer eine gewisse Unschärfe haben. Dadurch wird das Modell ja auch nützlich, weil es halt nicht hundertprozentig genau abbildet, sondern in gewisser Weise auch vereinfacht. Also die Idee, die dahinter steckt, ist die sogenannte Korrespondenztheorie der Wahrheit, wo man halt davon ausgeht, es gibt irgendeine Art von Wahrheit, die wir nicht feststellen können. Wir bauen Modelle und diese Modelle korrespondieren mit der Wahrheit, aber sie sind nicht die Wahrheit. Und darum ist in meiner Welt keine entscheidende Frage, ob die logischen Ebenen wahr sind. Sie sind einfach nützlich.
Absolut. Und dieser
Ja.
fließende Übergang ist ja auch schon das Paradebeispiel, die Ebene 3, da ist nämlich auch gleich meine nächste Frage. Der Satz, das kann ich nicht, hast du mal auf Ebene 3 einsortiert. Das ist für mich aber eher ein Glaubenssatz, beziehungsweise die Begründung kommt ja auf jeden Fall aus den oberen logischen Ebenen. Und das kriege ich für mich noch nicht so sortiert, wieso der Satz auf Ebene 3 einsortiert wird.
Den kann man auf Ebene 3 einsortieren, man kann ihn auch auf Ebene 4 einsortieren, man kann ihn sogar auf Ebene 5 einsortieren, man sagt, ich kann das nicht oder das kann ich nicht, dann wäre es ein Ebene 5 Satz. Du kennst ja auch meinen Beispielsatz, ich kann das hier nicht tun, der so ist, dass je nachdem, welches Wort ich betone, benennt er eine andere logische Ebene. Von daher, auch das war eine meiner Illusionen am Anfang meiner NLP-Zeit, dass es irgendeine Formel gibt, mit der ich einen Satz sicher auf eine logische Ebene einsortieren kann. Aber die gibt es nicht, weil es da wiederum um Betonungen geht. Außerdem ist es so, dass im Modell der Ebenensprache sowieso erst ab Ebene 4 gibt. Also auf den unteren drei logischen Ebenen gibt es keine Sprache, da gibt es nur Sprechen. Und sobald ich was in Sprache abbilde, bin ich ja mindestens auf Ebene 4. Von daher ist so ein Satz, ich kann das nicht, im klassischen NLP der 70er, 80er hat damals Diels die Ebene 3, die Ebene der Fähigkeiten genannt. Und da das Verb können mit angesetzt. Und das Dumme ist halt, es gibt zwei verschiedene Arten von können. Das heißt, wenn Leute sagen, ich kann nicht Nein sagen, dann widersprechen sie sich eigentlich schon im Satz, weil sie das Wort ja Nein ja aussprechen. Sie müssten ja sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Das würde bedeuten, ich kann nicht Nein sagen. Aber sie sagen es ja gerade. Während, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann nicht häkeln, dann stimmt das wirklich auch auf der Ebene, ich kann es wirklich nicht. Also dieses kann ist sehr doppeldeutig. Und dieses ich kann nicht Nein sagen, das meint Ebene 4 oder 5. Und ich kann nicht häkeln, meint Ebene 3. Und darauf bezog Dils sein Können. Und nachdem das halt so fürchterlich doppeldeutig ist, und die meisten Leute, wenn sie von irgendwas behaupten, sie können es nicht, eher eigentlich die vierte Ebene meinen und nicht die dritte, bin ich von diesem Wort inzwischen eher abgekommen. Also ich rede nicht mehr gerne von Können und von Fähigkeiten, weil es zu missverständlich ist. Das Können von Ebene 3 meint nach Dils den Zugriff auf ein bestimmtes Verhaltensrepertoire zu haben. Also das wäre also was wie Golfabschlag, Klavierspielen oder Häkeln. Also ob einer Klavier spielen kann oder nicht, ist meistens kein Glaubenssatz. Das kannst du wirklich auf unteren logischen Ebene feststellen. Aber die Ebene 3, das weißt du selber, die Ebene 3 ist die schwierigste zum Benennen. Also zu sagen, was da eigentlich wirklich stattfindet. Ich glaube auch, da hast du mehr Fragen dir dazu ausgedacht, ne, zur Ebene 3.
Ja, genau. Da war auch nochmal die Frage, wenn ich rauche, um zu entspannen, dann ist nochmal so eine ähnliche Frage, weil das ist ja dann, also für mich hat der Satz dann schon eine Bedeutung und die unteren logischen Ebenen haben ja eigentlich keine Bedeutung. Aber wenn ich rauche, um zu
Ja, da hast du
entspannen.
recht. Die unteren logischen Ebenen sind also voller Inhalt und ohne Bedeutung. Ich sage, die oberen sind inhaltsfrei, die unteren sind bedeutungslos. Aber ich meine, du kannst sagen, jeder Raum hat ein Volumen und eine Temperatur. Also du kannst sowohl ein Volumen messen als auch eine Temperatur messen. Aber du kannst dir keinen Raum vorstellen, der nur ein Volumen hat, aber keine Temperatur. Es ist beides da. Auch wenn ich auf das eine mich jetzt fokussiere, ist das andere trotzdem da. Und genauso glaube ich, dass im wirklichen Leben nichts vorstellbar ist, was entweder nur eine Bedeutung oder nur einen Inhalt hat, aber nicht das andere. Es hat immer beides. Die Frage ist, worauf fokussiere ich? Und gerade auf Ebene 3, glaube ich, ist es fast nicht möglich, irgendwas zu benennen, was keine Bedeutung hat. Nur wenn ich halt es als Ebene 3 Inhalt benenne, sage ich damit, ich fokussiere mich jetzt auf den Ebene 3 Anteil, also auf das Waguk. Ebene 3 ist ja zum Beispiel auch innere Bilder. Und innere Bilder oder innere Dialog, innere Stimme. Und natürlich, die Bilder stellen irgendwas dar und die Stimme sagt irgendwas. Und dieser Inhalt ist vermutlich von oberen logischen Ebenen. Aber du kennst bestimmt die Mickey-Maus-Technik, im NLP ja super beliebt. Und die Mickey-Maus-Technik ist ja die Idee, wenn ich eine innere Stimme habe, die mir irgendwelche blöden Sätze sagt, dann kann ich über die Ebene 4 gehen und den Inhalt der Sätze verändern. Ich kann aber auch über Ebene 3 gehen und sagen, liebe Stimme, sag, was du willst, aber sag's mit der Stimme von Mickey Maus. Und dann nehme ich den Ebene 3 Ansatz, dass ich die Submodalitäten verändere. Darum geht's. Und von daher ist deine Frage, wie ist das, wenn ich rauche, um mich zu entspannen? Dann habe ich das Verhalten des Rauchens auf Ebene 2, ich habe den Wert der Entspannung auf Ebene 4 und auf Ebene 3, das ist die ursprüngliche Idee von Dils, wähle ich ein Verhalten, um den Wert zu erreichen. Das heißt, Dils beschreibt die Ebene 3 quasi als den Auswahlprozess. Wie wähle ich das passende Verhalten aus? Also er hat auch einmal geschrieben, auf Ebene 2 ist das Verhalten, auf Ebene 3 ist das potenzielle Verhalten. Also die Menge aller Verhaltensmöglichkeiten. Und der Auswahlprozess findet auf Ebene 3 statt.
Super, die Antwort bringt mir jetzt wirklich richtig viel.
Freut mich. Naja, und drum wäre Ebene 3 wäre, also wenn es das auf Ebene 4 ist, der Wert Entspannung, dann würdest du auf Ebene 3 auswählen, ob du eine Zigarette rauchst, ob du einen Schnaps trinkst oder ob du einen tiefen Atemzug machst. Das wäre Ebene 3. Die stellt die Weichen zu bestimmten Verhaltensweisen. Also auf Ebene 3 ist dann quasi potenziell rauchen, potenziell Schnaps trinken, potenziell atmen. Und auf Ebene 2, okay, man kann alles drei gleichzeitig machen. Man kann rauchen, Schnaps trinken und atmen gleichzeitig. Aber du verstehst die
Ja,
Idee.
absolut. Ja, super. Und auf Ebene 3 sagt sie auch immer so gerne, steckt ja das meiste drin von allen Ebenen. Und da habe ich halt dieses innere Warkok, diese Auswahlprozesse. Aber kannst du noch mal so einen Gesamtüberblick geben, was da noch so drin steckt?
Auf Ebene 3 steckt das meiste im NLP, also auf 3 und 4. Andere Methoden würden natürlich anders arbeiten. Also wenn du mit einem Baubiologen redest, der würde sagen, auf Ebene 1 steckt das meiste. Nur wenn wir halt über das NLP-Modell gehen und gucken, was ist im NLP drin, dann ist es im NLP, ich kenne keine NLP-Arbeit ohne WAKOG. Und das WAKOG im NLP findet überwiegend auf Ebene 3 statt. Also es wird vorgestellt, es ist ein hypnotischer Prozess, ein Trance-Prozess. Im Gegensatz zu irgendwelchen Körpertherapien wird im NLP körperlich jetzt nicht allzu viel gemacht. Man sitzt, man steht, man geht auf den Bodenanker, man sagt bestimmte Sätze, aber es ist jetzt keine wirklich ausdrückliche Körperarbeit, wie es andere Körperarbeiten sind. Wenn du es vergleichst mit wesentlich Yoga, Feldenkrais, reichianische Körperarbeit oder so, da bieten die wesentlich mehr. Das heißt, da ist nicht so viel auf Ebene 2. Im NLP wird auf Ebene 3 sehr viel gemacht. WAKOG, Submodalitäten, Innenwelt. Und die zweite Ebene, auf der NLP sehr viel macht, ist Ebene 4. Glaube, Werte, Timeline, so eine Geschichten. Und darum male ich ja mein Modell mit dem Kreis bewusst so, dass die Ebene 3 und 4 die sind, die die größte Fläche einnehmen. Um damit auch so ein bisschen zu zeigen, NLP arbeitet hauptsächlich auf Ebene 3 und auf Ebene 4. Und du weißt ja auch, die unteren drei Ebenen kann man üben, die oberen drei Ebenen kann man nicht üben. Und darum ergibt sich halt als Ebene 3 dieser spannende Bereich, das ist eine der wichtigsten Ebenen im NLP und man kann sie dann, wenn man sie übt. Und das tun leider viele NLPler nicht in dem Maße, wie es günstig wäre. Das weißt du selber, Submodalitäten ist wirklich übungsbedürftig. Also sich die Innenwelt vorzustellen, die Bilder zu manipulieren, die Geräusche zu manipulieren, die Gefühle zu beeinflussen, die Wahrnehmungen, das ist echt übungsbedürftig. Aber dann kann man es irgendwann machen. Ja, drum ist die so groß.
Das ist auch schon mal total hilfreich. Also auf jeden Fall die Qualität von NLP liegt auf Ebene 3 und 4.
Ja.
So könnte man es auch sagen.
Ja.
Und Ihnen hast du irgendwas gesagt, da fiel mir gleich die nächste Frage ein. Genau, dass man die unteren logischen Ebenen übt und die oberen sozusagen eher über diese Signifikanz genau
Versteht.
versteht. Und ist dann immer entscheidend die Ebene der Veränderung oder die Ebene der Ressource? Weil oft kommt ja die Ressource von einer Ebene höher. Und wenn ich jetzt eine Ressource aus Ebene 4 nehme und die wirkt auf Ebene 3, dann lebt das auch noch von der Wiederholung, oder?
Genau. In den allermeisten Fällen stellt sich die Frage ja nicht, weil wir entweder nur oben oder nur unten sind. Das heißt, die einzige Ebene, wo sich die Frage stellt, ist von 4 auf 3. Und da habe ich gemerkt, dass es wirklich exakt eine Mischform ist. Also bei Veränderungen von 3 auf 2 ist mein Tipp, macht es so oft wie möglich. Ab ein paar hundert Mal macht es erst richtig Spaß. Bei Veränderungen auf oberen logischen Ebenen ist ganz klar der Tipp, mach es bitte nur ein einziges Mal. Ab dem zweiten Durchgang wird es schwächer. Und von 4 auf 3, zum Beispiel Change History, habe ich gemerkt, dass ich mit 5 Wiederholungen meistens am besten fahre. Also so eine geringe Menge an Wiederholungen, wo sich auch jede Wiederholung von der vorhergehenden ein bisschen unterscheidet. Zum Beispiel im Change History ist so der Klassiker, man nimmt halt erstmal eine Ressource und geht nochmal durch, dann nimmt man eine zweite Ressource dazu, geht nochmal durch, vielleicht eine dritte und eine vierte, man geht nochmal durch. Das heißt, ich habe Variationen, ich habe auch eine Wiederholung, aber ich wiederhole nicht exakt das Gleiche, was ich auf unteren logischen Ebenen mache. Also wenn ich Klavier spiele oder eine Sportart mache, dann mache ich halt eine bestimmte Bewegung wirklich 100 Mal, damit die irgendwann drin ist, damit das Gehirn die irgendwann einspeichert. Und das hat von 4 auf 3 nicht mehr so den Sinn. Ich finde, das ist von Klaus Marwitz die Idee mit dem, dass unten geübt und oben verstanden wird. Also in seinen Worten war das Repetition und Assoziation, das war einer der hilfreichsten Tipps, die ich je im NLP bekommen habe, zu wissen, wie geschieht die Veränderung unten, wie geschieht die Veränderung oben. Das war ein ganz großartiger NLP-Kollege, der Klaus Marwitz.
Sehr gut. Und dann hüpfe ich doch aber auch gleich mal nach oben. Und zwar ist ja die vierte Ebene, also die Glaubenssätze und die Werte und die Filter, die hattest du ja
Ja.
erwähnt. Und ich frage mich aber, was sind denn die Filter jetzt genau? Sind das Metaprogramme oder?
Genau da haben wir im NLP an einigen Stellen das Problem, dass in den 70er und Anfang der 80er ja die wichtigen Bücher in Englisch geschrieben worden sind. Und dann kamen die nach Deutschland und sind von verschiedenen Übersetzern übersetzt worden. Weswegen es im Extremfall so ist, dass zum Beispiel schon mal drei englische Autoren zwei oder drei verschiedene englische Worte genommen haben, die dann auf fünf verschiedene Arten ins Deutsche übersetzt worden sind. Und darum hast du manchmal echt eine Sprachverwirrung im NLP. Und die beiden Begriffe, wo es am allermeisten drunter und drüber geht, ist zum einen Sinnessysteme, Repräsentationssysteme, Sinneskanäle, Repräsentationskanäle, Sinnesmodalitäten. Das ist alles das Gleiche, nur halt fünf verschiedene Worte. Und bei den Metaprogrammen, die halt Metaprogramme heißen oder Filter oder Wahrnehmungsfilter oder Sorting Styles. Ich persönlich finde ja Sorting Styles eigentlich am schönsten, weil es einfach Stile sind, wie ich die Welt sortiere. Aber es ist wirklich exakt gleichbedeutend. Also es meint, es hat keinen Unterschied. Es sind einfach nur verschiedene Autoren, die das gleiche auf verschiedene Art benennen.
Okay, und kann ich die Metaprogramme ändern? Und
Ja.
wie?
Und bei denen ist es netterweise so, dass bei denen beides klappt. Du kannst sie üben. In den meisten Fällen funktioniert das. Und da, wo es nicht klappt, gehst du sie über eben 5 an. Also in dem Modell der logischen Ebenen, wenn du kennst ja diesen dicken Strich bei mir, der die unteren von den oberen logischen Ebenen sortiert. Genau in dem Strich, wenn man da hinzoomt, da sind die Kriterien. Die sind exakt an der Grenze zwischen oben und unten. Bei Kriterien ist ja das, was Glaubenssätze und Werte verbindet mit dem WAKOG. Also wenn du zum Beispiel sagen würdest, du möchtest gerne Erfolg haben und du würdest dich fragen, ja, woran genau erkennst du denn, Klammer auf, WAKOG, Klammer zu, dass du Erfolg hast, dann würden Kriterien für Erfolg kommen. Das heißt, Kriterien ist exakt an der Grenzlinie. Und ein Millimeterchen drüber kommen dann die Metaprogramme. Die Metaprogramme orientieren deine Wahrnehmung auf was Bestimmtes. Und die Metaprogramme gibt es von ganz simpel WAKOG. Also ich achte darauf, was es zu sehen gibt, ich achte darauf, was es zu hören gibt, ich achte darauf, was es zu fühlen gibt. Das ist ein reines WAKOG-Metaprogramm bis hin zu leichten Abstraktionen. Das könnte sowas sein, wie ich achte auf Sachen, die eckig sind, ich achte auf Sachen, die rund sind. Dann wird es schon ein bisschen abstrakter, ich achte auf Gemeinsamkeiten, ich achte auf Unterschiede. Und wenn du dann zum Beispiel auf noch eine Abstraktionsebene höher gehst und sagst, ich achte auf Angenehmes oder Unangenehmes, ich achte auf Erfolg oder auf Sympathie, dann bist du bereits komplett in der Welt der Abstraktion drin. Also da habe ich auch viel gelernt von Manfred Spitzer, der in seinen Vorträgen halt, wie ich finde, brillant darstellt, dass unser Gehirn eigentlich eine schier unendlichen Stapel von Mustererkennung macht. Also unser Gehirn erkennt Muster in Mustern, in Mustern, in Mustern, in Mustern, in Mustern und so die ganze Zeit rauf und runter. Es findet immer quasi eine Erkennung statt und dann suche ich darin Muster. Und in dem, was ich dann gefunden habe, suche ich Muster. Und in dem, was ich dann gefunden habe, suche ich wieder Muster. Und das geht wirklich, glaube ich, über Tausende von Ebenen hoch, bis wir irgendwann Muster auf so abgefahren abstrakten Ebenen entdecken, dass wir halt eine neue Welt erleben. Ich meine, die Welt, die WAKOG-Welt, in der wir leben, ist heute die gleiche wie vor 100.000 Jahren, ist die gleiche, die alle Tiere mit uns teilen. Das heißt, im Grunde hätte jedes Tier die Chance, auch Flugzeuge zu bauen. Wir haben ja nichts dagegen, könnten die ja machen. Und dass sie halt nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Rohstoffe zu nutzen und sowas, liegt einfach daran, dass unser heutiger Blick auf die Welt eben ein anderer ist. Es ist wirklich nur der Blick auf die Welt. Wir sehen bestimmte Rohstoffe im Boden anders als andere Wesen heute und als die Menschen vor 10.000 Jahren. Und das ist alles obere logische Ebene, ist total spannend. Vor allem, wenn man denkt, wie wird es vielleicht in 1.000 Jahren sein? Das werden wir dann sehen. Keine Ahnung. Und das sind die Metaprogramme. Für mich wahrscheinlich das spannendste Kapitel im NLP überhaupt. Also ich merke es auch im Modeling, die beiden Sachen, die echt das meiste ausmachen, sind Metaprogramme und Submodalitäten. Und ich glaube, wenn man NLP extrem verdichten müsste, wären es die beiden Sachen, Metaprogramme und Submodalitäten. Was wirklich,
Und wenn
ja.
ich an meinem Metaprogramm arbeiten möchte, weil ich irgendwie merke, ah, ich möchte dann eine andere neue Ausrichtung
Ja.
haben, dann gehe ich über die Ressource dissoziiertes Selbst.
Nö, ich würde es einfach erstmal üben. Also mal angenommen, ich mache mal ganz simpel. Du stellst fest, dass du. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Im Gesangsunterricht habe ich gelernt, dass wenn du singen möchtest und du selber beim Singen darauf achtest, wie dein Ton klingt,
Mhm.
Das wird nichts. Sondern, weil wenn du ihn hörst, ist er ja schon gesungen.
Ja.
Das heißt, du musst lernen, den Ton zu fühlen. Und das wäre eine Umorientierung auf eben ein Metaprogramm. Also statt Metaprogramm hören, gehst du auf Metaprogramm fühlen. Und das kann man üben. Das wird im Gesangsunterricht geübt. Dass du mit einem guten Gesangslehrer einfach übst, bestimmte Muskeln und sonstige Sachen zu spüren, Atmung zu spüren, Einstellung, Lippen, Zunge, was weiß ich. Und wie der Ton dann klingt, ist sozusagen der Bonus, der oben drauf kommt, weil du ja im Grunde, wenn du singst, weißt, dass so wie du selber den Ton hörst, hört ihn ja eh kein anderer, weil das ja über die Knochenleitung innen drin geht. Das heißt, das wäre eine klare Umorientierung von dem Metaprogramm Hören auf das Metaprogramm Fühlen. Das kann man einfach üben. Genauso wie ich üben könnte, dass ich jemanden sage, okay, du hast bis jetzt auf Unterschiede geachtet, achte mal auf Gemeinsamkeiten. Das wäre zum Beispiel so eine Übung, die man Leuten beibringt, die sagen, sie können schlecht Smalltalk machen, sie kommen schlecht mit Leuten ins Gespräch, dass man sagt, denk dir irgendeine Person und geh mal konkret durch 15 Sachen, die ihr gemeinsam habt. Dann kommst du ins Smalltalk rein. Das ist ganz simpel zu üben.
Ja, klingt wirklich einfach.
Wenn jetzt aber zum Beispiel was raus,
Klingt
was?
wirklich einfach,
Ich habe dich
tatsächlich,
unterbrochen.
ja.
Ja. Wenn jetzt aber aus irgendwelchen Gründen rauskommt, ich spinne mal komplett rum, dass bei dem Gedanken, ich suche Ähnlichkeiten zu anderen Leuten, plötzlich ganz komische Kindheitserinnerungen hochkommen, was damals im Kindergarten los war mit irgendwelchen anderen Kindern und Biografie und Emotionen und was weiß ich alles noch, dann würde ich sagen, wir gehen über Ebene 5 und machen die Arbeit von 5 auf 4. Das heißt, nach meiner Erfahrung ist so, Metaprogramme kannst du in 80% der Fällen einfach üben. Und da, wo was dahinter steckt, geht man mit der gleichen Methode ran wie bei Glaubenssatz- oder Wertearbeit, also bei Persönlichkeitssein oder bei biografischer Arbeit.
Okay, check, sehr gut. Und dann hüpfe ich doch auch noch gleich eine Ebene höher zum Selbstbild. Und da habe ich tatsächlich noch die größten Schwierigkeiten, das zu trennen von den Glaubenssätzen. Jetzt hast du ja gerade schon mal eingangs schon mit dem Ich kann das nicht sozusagen schon mal gesagt, dass es von der Betonung abhängt. Aber hast du da noch irgendwelche Tipps, außer die ich mich mir setze und ich bin? Geht das nur über Nachfragen oder gibt es da noch?
Naja, so wie auf unteren logischen Ebenen gilt, dass alles WAKOK ist. Also Ebene 1, 2 und 3 ist ja alles WAKOK. Ein WAKOK außerhalb, ein WAKOK quasi auf der Oberfläche und ein WAKOK innerlich. Kannst du bei oberen logischen Ebenen sagen, es sind alles Glaubenssätze. Also du hast Glaubenssätze über die Welt, du hast Glaubenssätze über dich, du hast Glaubenssätze über andere Menschen. Von daher stimmt es ja. Es ist wieder ein fließender Übergang. Und die Frage ist, ist es jetzt noch ein Glaubenssatz oder schon ein Selbstbild? Ist es noch ein Selbstbild oder bereits ein Menschenbild? Das sind ganz, ganz diffuse Übergänge. Und ich glaube auch nicht, dass es eine klare Formel gibt, das zu trennen. Ich würde da wieder nach der Funktion gehen. Weil du ja normalerweise, wenn du was den logischen Ebenen zuordnest, eine bestimmte Idee damit hast. Zum Beispiel, dass du was verändern möchtest oder dass du im Modeling was übernehmen möchtest. Und darum wäre mein Ansatz, zum Beispiel, wenn du was Bestimmtes verändern willst, dass du halt guckst, wenn du es als Glaubenssatz auf Ebene 4 nimmst, lässt sich es dann verändern? Oder lässt sich es besser oder schlechter verändern, wenn du es als Selbstbild auf Ebene 5 nimmst? Das wäre meine Überlegung. Aber ich würde nie den Anspruch erheben, ich kann dir sicher sagen, ob das ein Selbstbild ist. Es ergibt sich aus der Arbeit. Und wenn du eine Unterscheidung möchtest, dann ist, glaube ich, die beste Unterscheidung, auf Ebene 4 hast du immer Teile der Persönlichkeit. Also eben zum Beispiel die Persönlichkeitsteile, die biografischen Erinnerungen der Person, die Glaubenssätze der Person. Das heißt, du hast eine Person auf Ebene 5 und die Inhalte der Person auf Ebene 4. Und da, wo du sagst, das ist jetzt aber im Grunde eine völlig andere Janina, also wirklich eine andere Version von mir, mit eigenen Glaubenssätzen, mit eigenen Werten, mit eigenen Erinnerungen, dann würde ich sagen, jetzt haben wir Ebene 5. Gunter Schmidt hat dafür das Wort Ich-Container angeboten. Das fand ich auch sehr schön. Das klingt zwar so ein bisschen, ja, unsexy zu sagen Ich-Container, aber es beschreibt es eigentlich auch ganz gut, dass es da wirklich eine eigene Version von dir gibt. Und ich glaube, das kennen viele, zum Beispiel die Rolle als Mutter und die Rolle als Partnerin und die Rolle als Businessfrau und die Rolle als Sportlerin. Das sind oft so getrennte Identitäten, dass die manchmal wirklich nichts voneinander wissen. Und dann kann es sein, dass du zum Beispiel im Sport bestimmte Werte hast, die du im Businessbereich nicht hast. Das ist ein klassisches Beispiel. Viele Führungskräfte leiden darunter, dass sie Mitarbeiter haben, die, wenn es um Sport geht, total die Kämpfer sind. Und wenn es darum geht, im Business mit dem Kunden einen Abschluss zu machen, sind sie gar keine Kämpfer mehr. Und dann sagen die oft, warum sind sie da nicht genauso kämpferisch wie auf dem Sportplatz? Und dann verstehen das oft die Mitarbeiter gar nicht. Aber es ist halt einfach wirklich eine andere Persönlichkeit. Das ist dann Ebene 5. Und so würde ich es unterscheiden.
Und könnte ich dann da auch ein Mapping Across sozusagen upgraden, dass es genau diese Fähigkeiten, die ich dann in dem einen Bereich habe, dieses Kämpferische in dem Businessbereich übertragen kann?
Genau. Mapping Across ist eine meiner liebsten Grundansätze des NLP und klappt auf jeder logischen Ebene. Also du kannst ein Mapping Across auch auf Ebene 5 machen. Das kannst du dir dann ganz malerisch vorstellen, dass zwei Janinas sich treffen und die eine bringt der anderen was bei. Oder auch sehr schön als quasi Collapsing Anchors, dass zum Beispiel die Business-Janina geht zum Kunden und hat die Sport-Janina dabei und lässt sich von der unterstützen. Also so eine Sachen. Die allermeisten Leute denken bei Ebene 5 beim dissoziierten Selbst immer an zeitlich dissoziierte Selbste, also ein jüngeres Selbst und ein älteres Selbst. Das ist ja nur eine Möglichkeit. Du kannst dir auch über Lebensrollen das Ganze machen. Das ist ja auch eine Dissoziation. David Snarch hat in einem Buch, also in diesem Buch, Gott, wie heißt das auf Deutsch? Die Psychologie sexueller Leidenschaft. Das ist die Originalübersetzung vom Originaltitel Passionate Marriage. Also, was sich da der Übersetzer gedacht hat, werde ich auch nie verstehen. Da schreibt er im Vorwort: Lesen Sie dieses Buch mit Ihrer besten Seite. Und für mich klingt das aber eigentlich nach Ebene 5.
Ja.
Weil man sieht so richtig, da gibt es Leute, die sich da missmutig hinsetzen und sagen: Na gut, dann lese ich das Buch halt. Und wo er sagt, wenn du das Buch schon liest, dann lese es doch quasi, also er schreibt mit der besten Seite, ich würde sagen mit der besten Persönlichkeit. Und das ist so der Gedanke, warum die nicht wechseln? Also das wäre die Überlegung, welche meiner vielen Janinas könnte diesen Job jetzt am besten machen? Und das wäre die Auswahl über Ebene 5.
Ja, cool. Dann hüpfen wir doch einfach mal weiter auf Ebene 6. Und zwar, da ist ja
Ja, lass uns hüpfen.
die Ressource signifikant emotional andere und der Positionswechsel spielt ja da die entscheidende Rolle, wie ich mich in den anderen reinversetze. So funktionieren ja die NLP-Formate. Aber meine Frage ist dazu nochmal, wenn ich persönlich jemand bin für jemand anderen, also ein signifikant emotional anderer, dann reicht es auch, dass ich einfach zu dem spreche oder mich dementsprechend verhalte. Dann wirkt es genauso. Also so ein echter, signifikant emotionaler anderer.
Ja, das sind ja zwei ganz verschiedene Sachen. Und zwar in dem zweiten Fall redest du davon, wenn du bei jemandem auf Ebene 6 bereits bist. Also du hast da bereits deinen Platz. Wenn du auf Ebene 6 bist, dann kannst du als Ebene 6 Ressource auf jemanden wirken. Wenn ich aber im Rahmen einer NLP-Intervention eine Ebene 6 Ressource quasi installieren oder aktivieren will, dann geschieht die Aktivierung über den Positionswechsel. Dass ich die handhaben kann, dass ich da quasi Zugriff bekomme. Also, wenn du einen Coachee hast und du bist für den Coachee auf Ebene 6, also die Person sagt, boah, Janine, du bist mein Coach, dir glaube ich. Und dann sagst du sowas wie, du bist ein wertvoller Mensch und dann glaubt dieser Mensch, er ist ein wertvoller Mensch. Das wäre, dass du als Ebene 6 Ressource von Ebene 6 wirkst. Wenn jetzt der Coachee mit sich alleine ist, und sich denkt, boah, mir geht's gerade nicht gut. Jetzt stelle ich mir mal vor, was Janina, mein Coach, sagen würde. Und er will die Ressource aktivieren. Dann würde ich ihm sagen, jetzt gehst du bitte in die Position von Janina und sagst dir, dass du ein wertvoller Mensch bist. Das heißt, der muss dann deine Rolle übernehmen, um aus deiner Position wirken zu können. Das heißt, dieser Positionswechsel ist dann interessant, wenn es halt einer alleine macht.
Genau.
Aber wenn es zufällig zwei Leute sind, brauchst du keine Position zu wechseln.
Genau, das war nur nochmal mein Knoten sozusagen im Kopf.
Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
Und auch gerade.
Ich merke ja manchmal, ja, ich merke manchmal die Differenzierungen auch dann erst, wenn diese Fragen kommen, wo da quasi die Unschärfen drin sind, ob quasi vorhandene Ressource oder Ressource, die ich gerade aktivieren will. Deswegen danke dafür.
Sehr gern. Und danke für die Antwort. Und ich finde ja auch gerade. diese Ressource von diesen signifikant emotional anderen so wichtig? Also ich selber arbeite ja in der Schule und ich glaube, es sind so wenig Pädagogen, ist es bewusst, dass sie ja das für die Kinder auch sind und somit so leicht auf Ebene 5 einwirken von den Kindern und auch nicht immer positiv. Und deshalb war es für mich jetzt besonders
Ja, die in den vielen Jahren, wo ich habe ja sehr viel in der Lehrerfortbildung gearbeitet und auch ein bisschen mit Führungskräften gearbeitet, und da war halt eine meiner wichtigsten Aussagen, zum Beispiel als Lehrerin, musst du dich halt entscheiden, ob du Kontext oder Zugehörigkeit bist. Also entweder Tische, Stühle, Lehrer, dann ist es halt so Zeug da draußen, was Geräusche von sich gibt, oder Zugehörigkeit. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Und in dem Augenblick, wo du dich weigerst, den Job auf Ebene 6 anzunehmen, bist du Kontext. Und wenn du in die Schule schaust, wirst du merken, es gibt genügend Lehrer, die sind Kontext. Und die haben es nicht leicht. Die haben es echt nicht leicht. Das ist ein blöder Job. Also ich sehe da keine echte Alternative. Und dann ist mir aufgefallen, dass halt viele Lehrer und Führungskräfte davor zurückschrecken, weil sie sagen, ach, so große Verantwortung, andere Menschen prägen, wer weiß, vielleicht mache ich was falsch oder so und ich will eigentlich gar nicht. Aber da ist mir aufgefallen, es gibt einen sehr einfachen Kniff, wie man Leuten schmackhaft macht, den Job anzunehmen. Und zwar, ich habe die einfach mal nur gefragt, wenn sie mal an ihr eigenes Leben denken. Wie viele Lehrer oder Führungskräfte gibt es in ihrer Biografie, wo sie sagen, diesem Menschen verdanke ich so viel für das, was er mir gegeben hat? Und jeder fängt da an zu strahlen. Es fallen einem zwei, drei Leute ein. Und dann sagt man, wie wäre es, wenn die den Job nicht hätten machen wollen? Also wir brauchen das einfach. Wir sind so angewiesen darauf, auf andere Menschen, die uns prägen, dass ich der Meinung bin, ja, einfach frisch drauf los. Es gibt so einen herrlichen Satz von Karl Valentin, das ist mein Leitspruch, was Erziehung betrifft. Karl Valentin meinte mal, man kann die Kinder noch so gut erziehen, irgendwann machen sie einem doch alles nach. Und das ist für mich der Satz, der die Ebene 6 beschreibt. Das heißt, wenn du an dir arbeitest, wenn du mit dir, soweit das wie es geht, im Reinen bist, also wenn du einfach sagst, ich kann mich sehen lassen, und dann bist du einfach du selber. Ja, und dann prägst du auf Ebene 6, ganz einfach. Also ich glaube nicht, dass man sozusagen bewusst sich innerlich gerade hinstellen muss und sagen muss, so, jetzt präg ich. Das ist ja Quatsch, du prägst automatisch.
Mich prägt ja auch die Spiritualität und schwupps sind wir auf der Ebene 7. Aber da habe
Das hast du jetzt super elegant gemacht,
oder?
diesen Übergang.
Endlich der letzte.
Ja, mega, mega.
Und jetzt kommst
Wobei das Wort Spiritualität, ja. Es ist da ein übliches, aber ich würde es auch als eine von vielen Möglichkeiten sehen. Das Haupt-NLP-Wort ist ja der Quellzustand dafür. Weil Spiritualität ist bei vielen Leuten hat so einen komischen Beigeschmack. Und darum kann man, ich kann es auch Ebene 6, das Menschenbild, und Ebene 7, das Weltbild sagen. Und Diels nimmt ja auf Ebene 7 Vision und Mission, das geht auch ganz schön. Ich glaube, ich habe das mit der Spiritualität von Bernd Isert übernommen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, der hatte da oben die Spiritualität. Es geht halt um die feinstofflichen Sachen, die über andere Menschen hinausgehen. Das wäre, glaube ich, die beste Definition dafür.
Die finde ich ganz schön.
Ja. Und jetzt
Da
willst du
habe ich
wissen, wie das
tatsächlich auch
geht?
gar nicht. Genau, die kann ich nicht verbinden. Tatsächlich habe ich da gar nicht so eine richtige Frage, weil von dort schnappt sich der NLPler ja eigentlich auch nur die Ressource. Und
Genau, da gibt's eine Reihe von NLP-Formaten, die immer sehr feierlich sind, die mit dem Quellzustand arbeiten, wo ich der Meinung bin, die sollten im Master unbedingt drankommen. Aber es sind nicht die Formate, wo ich sage, die macht man jeden Tag. Also das sind
was
schon
gibt es denn
wirklich.
überhaupt noch? Ich kenne tatsächlich nur die Core-Transformation.
Na, die sind alle relativ ähnlich. Die Core Transformation ist in der Art, dann gibt es ein Format, das heißt Kernintention. Das klingt ja auch schon in die Richtung. Ich finde sehr schön Brandon Bass, The Journey. Sehr
Ja, stimmt.
ausführliche Formatereihe. Dann gibt es von Ted James spirituelle Formate über die Timeline. Aber es gibt relativ wenig. Es gibt relativ wenig davon. Weil im Grunde sind diese Formate alle in einer Hinsicht gleich aufgebaut. Man besorgt sich einfach einen Kontakt zu diesem Quellzustand. Also man aktiviert im Grunde die Ebene 7 Ressource. Und
Ja.
darum ist es auch nicht so schlau, mit Spiritualität zu reden. In der Praxis, wenn du eine Ebene 7 Ressource brauchst, gehst du eigentlich mehr über Vision, Mission. Es gibt nicht so viele Fälle, wo man eine Ebene 7 Ressource braucht. Du brauchst eine Ebene 7 Ressource, damit du auf Ebene 6 verändern willst. Und ich glaube, es wäre nicht gesund, wenn du jede Woche auf Ebene 6 eine Veränderung machen wolltest. Also eigentlich so der Klassiker für eine notwendige Ebene 6 Veränderung ist halt, wenn du deine Zugehörigkeit änderst. Und da ist ein Beispiel, was ich sehr gerne gebe, wenn zum Beispiel in der Firma Mitarbeiter aus der Gruppe der Mitarbeiter in die Gruppe der Führungskräfte wechselt. Das ist eine Ebene 6 Veränderung. Das heißt, Punkt A ist, ich bin Mitarbeiter, Punkt B ist, ich bin Führungskraft. Und da kommt ganz oft das Problem, dass dieser Mitarbeiter jahrelang als Mitarbeiter gegen die da oben gemault hat. Das ist ja klassisch, dass die Mitarbeiter den Führungskräften so eine halbe Sympathie entgegenbringen. Plötzlich ist dieser arme Mensch Führungskraft. Jetzt ist er einer von denen, gegen die er gerade noch gewettert hat. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also ist die Frage, wie kann ich es diesem Menschen leicht machen, diesen Zugehörigkeitswechsel von Mitarbeiter nach Führungskraft zu machen? Und die Antwort ist sehr einfach: über die Vision der Firma. Das heißt, es ist die einzige Stelle, wo eine Firma eine Vision braucht. Die Vision ist nicht für die Mitarbeiter am Band oder im Lager oder so interessant. Das interessiert die überhaupt nicht. Die Bohnen, die wollen einfach ihre Arbeit machen. Die Vision brauchen eigentlich nur die Führungskräfte, damit sie die Power haben, ihren Führungsjob zu machen. Für die ist das spannend. Das ist auch die Stelle, wo
Das
man
ist spannend.
meistens merkt, wenn eine Firma keine Vision hat, dass diese Gruppenwechsel nicht klappen. Die zweite Stelle, und damit fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr viel ein, die zweite Stelle, wo man Ebene 6 wechselt, ist bei den gesellschaftlich-kulturellen Übergängen. Zum Beispiel, wenn du von Kind zu Jugendlicher wirst, von Jugendlich zu Erwachsenen, wenn du die Ausbildung abschließt, also weiß ich, Lehrling, Geselle, Meister, wenn du heiratest, wenn du Kinder kriegst, dann irgendwann kommen die späteren Sachen, wenn du aus dem Berufsleben aussteigst, wenn der Partner stirbt oder sowas. Das waren früher, waren das ganz klar markierte Sachen, auch meistens durch Kleidung. Da wurde dann Witwenkleidung angelegt oder sowas in der Richtung. Und wenn du daran denkst, an solche kulturellen Übergänge auf Ebene 6, wirst du merken, dass die immer eine spirituelle Komponente hatten. Die waren oft mit dem Gottesdienst verbunden. Das heißt, man verbindet sich dann mit der Ebene 7, um diesen Wechsel zu machen, mit einem Ritual. Und der Riesenvorteil davon ist, dass wenn dieses Ritual überzeugend geschieht, ist es nicht mehr möglich zu regredieren. Das heißt, in diesen Gesellschaften, wo der Übergang ins Erwachsenenleben wirklich mit einem starken Ritual markiert ist, besteht nicht mehr die Möglichkeit, dass du plötzlich, obwohl du 30 Jahre alt bist, dich fühlst wie 12, weil du zurückfliegst in die Kindheit. Da ist halt dazwischen einfach dann eine Wand eingebaut, eine sehr sinnvolle. Aber das war halt eine Zeit, da war das ein Ritual, da war das andere Kleidung, was weiß ich. Die Jungs bekamen dann irgendwann die langen Hosen angezogen und das war ein Riesending. Und das ist halt alles nicht mehr. Aber das wäre eigentlich die Arbeit auf Ebene 6 über die Ebene 7.
Wo wir
Wenn
als
ich mir die Uhr
Gesellschaft
an,
vielleicht nochmal gucken
ja, wenn ich
können.
mir die Uhr angucke, ich glaube, du hast noch viele weitere Fragen, oder? Weil
Ja? Also
ich würde,
zwei, drei, vier.
ja, ich hab den Tonfall gehört mit 2, 3. Weil dann würde ich sagen, das lass uns mal für jetzt einfach diesen Podcast beenden. Das war unglaublich viel Stoff. Und einfach bald weitermachen und eine zweite Runde machen, wo es dann, glaube ich, in konkrete Formate oder sowas reingeht.
Genau, da würde ich gerne mal ein bisschen hopsen mit dir.
Dann würde ich für dieses Mal sagen Tschüss und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir ins Detail gehen.
Super, vielen Dank, Ralf.
Gerne.